Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Was gewesen wäre, wenn Rudi Dutschke, Horst Mahler und Otto Schily 1968 die Berliner Räterepublik ausgerufen hätten. Dieses Szenario spielt eine Graphic Novel durch, über die wir gleich sprechen, mit einem der Autoren.
Adventskalender. Ich verschenke in diesem Jahr Hund im Glück. Das ist eins der lustigsten Bilderbücher, das es derzeit gibt. Denn nichts in dieser Geschichte um den kleinen, süßen, braun-weißen Hund mit Schlappohren und Kulleraugen und dem kleinen, schwarzhaarigen Jungen mit Knubbelnase ist, wie es scheint. Seit sie sich unterm Weihnachtsbaum kennengelernt haben, ist jeder Tag ein großes Glück. Mit seinen großen, glänzenden Augen fand ich ihn sofort unheimlich süß, heißt es da. Jetzt probieren sie sich aus, wie das Zusammenleben klappt, Tag und Nacht, wie man gut spazieren geht, was mit der Leine ist, wie man es aushält, dass der eine immer ausbüchst und man ihn bewachen muss und der andere einem die Köstlichkeiten wegfuttert. Das Tollste neben der Geschichte sind die Zeichnungen. Kräftig in den Farben Blau, Rot, Grün, Gelb und fein im Detail. Da sitzt jede Blume, jeder Gesichtsausdruck, jede Foto. Die Bilder sind putzig süß, hier der Hund, da der Junge. Und doch haben sie es, wenn man so will, faustdick hinter den Ohren. Stellen Seite für Seite, Bild für Bild die Welt auf den Kopf. Denn hoch, was passiert denn jetzt hier? Ist das der Junge, der den Hund an der Leine hat? Oder hat der Hund den Jungen an der Leine? Und warum schläft der Junge in der Hundehütte? Wer hat hier nochmal Glück, der Junge oder der Hund? Ich schenke dieses wirklich bezaubernde Bilderbuch meiner Tochter. Sie ist zwar mit ihren fast 11 Jahren eigentlich zu alt für ein Bilderbuch, aber sie wird dieses Buch lieben, wegen seiner genial lustigen Message. Und sie wird verstehen, einen Hund hat man nicht, er hat einen. Mit Haut und Haaren, mit all der Liebe, all der Fürsorge. Und das, der Vergleich mag erlaubt sein, ist bei uns beiden nicht anders. Sie hat mich. Mit Haut und Haaren, mit all der Liebe, all der Fürsorge.
Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion verschenkt also das Buch Hund im Glück von Olivier Talek, übersetzt aus dem Französischen von Ina Kronenberger. Erschienen ist es im Gerstenberg Verlag. 32 Seiten kosten 12,95 Euro. Über die Münchner Räterepublik, bei der vor genau 101 Jahr Dichter wie Ernst Toller Revolution machten, da haben wir hier in der Lesart schon einige Male gesprochen. Jetzt geht es auch um ein utopisches Politikprojekt, die Räterepublik West-Berlin, die der Comiczeichner Jörg Mailly in seinem neuen Album wirklich werden lässt. Ausgedacht hat er sich diese alternative nach 68er Geschichte zusammen mit Jörg Ulbert und unserem Kollegen Thomas Jädecke, der jetzt bei mir hier im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Die Graphic Novel, die Sie da zusammen mit diesen beiden Jörgs gemacht haben, die beginnt 1967 mit den Studentendemos gegen den Besuch des Schahs von Persien in Berlin und dem Tod von Benno Ohnesorg. Das sind ja historische Fakten. Aber dann geht es bei Ihnen nur kurze Zeit später ganz anders weiter. Nämlich unter der Führung von Horst Mahler, Rudi Dutschke und Otto Schily hat sich die Studentenbewegung radikalisiert. Der Senat ist weggeputscht und die Räterepublik West-Berlin will also zeigen, wie Basisdemokratie und Hippietum funktionieren. Gab es denn eigentlich solche Pläne mal irgendwo oder wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ja, das gab es tatsächlich. Wir haben uns lange mit dem Thema beschäftigt und während der Recherchen sind wir darauf gestoßen, dass das tatsächlich verhandelt worden ist. Und zwar ist das auch dokumentiert in den Kursbüchern. Da gab es eine Gesprächsrunde mit Rudi Dutschke, Christian Semmler, dem Ulrich Enzensberger und Bernd Rabehl. Und da hat man vor dem Hintergrund der 68er-Bewegung dieses Räteszenario schon durchdekliniert.
Und sind Sie da im Rahmen Ihrer journalistischen Recherchen, Sie haben ja auch hier im Programm viel zu 68 gemacht, sind Sie da irgendwie drauf gestoßen? Weil bekannt ist das ja eigentlich nicht.
Ja, das war sozusagen ein Zufallsfund. Einerseits durch die Arbeit über 68, andererseits dann aber auch konkret, als wir dieses Buch geplant hatten. Das ist ja entstanden zusammen mit dem Jörg Ulbert. Wir haben uns die Geschichte ausgedacht und er wollte eigentlich eine Geschichte machen nur über den Karl-Heinz Kurras, über den Mörder, kann man sagen, von Benno ohne Sorg. Und das erschien uns aber ein bisschen zu wenig. Und dann haben wir halt weitergeguckt und irgendwann stießen wir dann eben auch auf dieses Räterepublik-Szenario. Und das haben wir, weil sich das irgendwie auch anbot, zusammengeschmissen dann.
Aber das ist ja bei Ihnen nicht so eine Insel der Seligen dann, diese Räterepublik. Einer Ihrer Helden, der steigt erstmal auf, fällt dann aber in Ungnade und kommt in so ein Umerziehungslager, wo ihm dann endgültig der gesamte Idealismus abhanden kommt. Warum ist in Ihrer Fantasie, die Sie da zusammengearbeitet haben, diese Räterepublik auch wieder nur eigentlich ein Machtsystem wie alle anderen? Muss das so kommen?
Ja, in diesen revolutionären Szenarien ist das ja so, weil die Zustände sind sehr, sehr zerbrechlich. Das ist ein neues Machtsystem, ein neues Machtgefüge, was ich erstmal etablieren muss. Und die Revolutionäre argumentieren ja dann gerne auch immer, dass so lange, wie sich das noch nicht stabilisiert hat, muss man erstmal wirklich hart durchgreifen. Und deswegen sind die auch sehr autoritär und Gewalt spielt in diesem Buch auch immer wieder eine große Rolle, weil ja damals auch diese 68er-Bewegung, die ja eigentlich 67 schon vorbei war, dann immer weiter auch in die Gewalt rübergedriftet ist. Und Sie haben es erwähnt, unsere Eingangssituation ist ja die Schardemonstration, der Mord an Ohnesorg. Und das ist ja auch so ein Schlüsselmoment in der Geschichtsschreibung, wo gesagt wird, da ist das gekippt in die Gewalt. Und der zweite Moment ist dann ein Jahr später, das ist auch noch bei uns in dem Vorspann drin, die Schlacht am Tegeler Weg. Das ist damals das Ehrengericht über Horst Mahler, der seine Anwaltslizenz verlieren soll, weil er zum Marsch auf Springer unter anderem aufgerufen hat. Und diese Gerichtsverhandlung findet statt am Tegeler Weg im Berliner Landgericht. Und sein Verteidiger ist Otto Schily damals. Und das Gerichtsgebäude ist umstellt von Demonstranten und die Polizei ist aufmarschiert und dann kommt es zu einer Schlüsselszene. Da steht ein LKW, der ist beladen mit Pflastersteinen, mit riesigen Pflastersteinen. Bis heute weiß man nicht, wie dieser LKW da hingekommen ist. Und auf einmal sind auch Rocker da und man weiß auch bis heute nicht, warum die Rocker da aufgetaucht sind. Und dann verbündet man sich mit dieser Linksszene und es gibt eine große Straßenschlacht. Die Polizei vertreibt die dann. Bei uns ist es aber anders. Bei uns gewinnt die Seite der Demonstranten mit den Rockern zusammen und das ist der Ausgangspunkt dann für unsere Fantasie, wo dann eben dieses Rätesystem installiert wird.
Das heißt, da sind ja historische Fakten, auch historische Figuren, die wir auch alle kennen, aber es gibt auch fiktive Figuren. War das eine besondere Herausforderung, das schlüssig zu verzahnen?
Ja, also da haben wir sehr viel Mühe drauf verwendet. Ich hoffe, das ist uns auch gelungen. Einerseits gab es ja dieses Personal, was Sie eben aufgezählt haben tatsächlich. Und wir mussten nun aber sehen, wie man das in unserem System installiert und dazu dann eben packen unsere fiktiven Charaktere. Das ist die Hauptfigur, dieser Ralf Schindralski, den Sie am Anfang erwähnt haben, der ist Kunststudent, hat große Sympathien für diese Rätebewegung. Und eine Möglichkeit in unserer Geschichte, wie die sich finanzieren, ist, dass sie aus den Dahlemmer Villen die Kunstgegenstände einziehen und das als Volkseigentum deklarieren, um die dann später zu verkaufen. Die werden zwischengelagert am Flughafen Tempelhof. Der heißt auch nicht mehr Flughafen Tempelhof, sondern Erich Mühsam Flughafen. Das ist auch eine Figur aus der Münchner Räterepublik, die Sie vorhin angesprochen haben. Und nun wird dieser Schendralski aber denunziert von seiner Freundin, die sehr ehrgeizig ist und die schwärzt ihn an und sagt, er hat sich dieses Volkseigentum ein Bild unter den Nagel gerissen. Aber er will da eigentlich nur seine Kunststudien mit beenden. Und dann kommt er in dieses Umerziehungslager und da sieht er, wie die Leute auf Linie gebracht werden sollen mit endlosen Herbert-Marcuse-Vorlesungen und dann später auch noch in ein weiteres Lager verbracht werden, wo ihnen weitere Gewalt angetan wird. Und da fällt er ab vom System und beschließt eben, dass er das von innen heraus zersetzen will. Er wird noch eine Weile mitspielen, aber er hat einen ganz perfiden Plan, um das Ding eben hochgehen zu lassen.
Den wollen wir aber nicht verraten.
Ja, okay.
Wie haben Sie denn da überhaupt zu dritt zusammengearbeitet? Haben Sie diese Geschichte, weil da muss man ja schon auch sehr genau arbeiten, wenn man eben so historisch bekannte Fakten da mit drin hat. Wie läuft sowas ab?
Also die beiden anderen leben in Frankreich, in der Bretagne. Und der eine, Jörg Ulbert, der ist promovierter Historiker an der Sorbonne. Also der hat dafür gesorgt, dass das irgendwie alles wasserdicht ist. Ich bin ja bloß eigentlich Journalist und Szenarist und Geschichtenerzähler. Und wir haben uns teilweise ausgetauscht eben über die, wir haben uns Sachen hin und her geschickt. Wir haben endlos telefoniert. Wir haben insgesamt 3 Jahre an dem Projekt gearbeitet. Natürlich jetzt nicht am Stück, aber immer wieder mal. Und dann haben wir uns immer wieder auch mal getroffen. Also wir haben 10 Tage bei mir hier in Berlin in der Küche gesessen und jetzt im Sommer 10 Tage bei ihm in der Bretagne in der Küche gesessen. Und dann war das Ding irgendwann fertig. Es musste auch irgendwann mal weg dann.
Haben Sie denn nach allem, was Sie schon über 68 wussten und gearbeitet haben, auch eben journalistisch durch diese Arbeit jetzt nochmal einen neuen Blick darauf bekommen oder irgendwas erkannt, was Sie vorher nicht wussten?
Da gibt es, glaube ich, so viele Sachen, die man noch erkennen kann und die noch nicht entdeckt sind, obwohl ja auch schon so viel ausgedeutet ist, ja. Sehr spannend fand ich eben diese neue Art, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Also das ist, ich habe auch noch nie einen Film gemacht. Ich stelle mir vor, das ist so ähnlich wie ein Film machen. Also ein Storyboard sich ausdenken, Szenen sich ausdenken. Das funktioniert bei uns nur dialogisch. Wir haben keine Zwischentexte. Und für uns haben Comics immer eine Rolle gespielt. Das ist mir auch nochmal im Rückblick eingefallen. Wir sind alle in West-Berlin aufgewachsen. Und bei dem einen Jörg, bei dem Jörg Ulbert, da lagen zu Hause immer Berge von Comics. Diese französischen Magazine Pilote und Metal Hurlant, wo diese ganzen Geschichten serienmäßig vorgekommen sind. Dann aber auch Spirou und Gaston, diese ganzen Sachen. Und da konnte man immer wahnsinnig gut abtauchen. Man konnte sich ausklinken. Und das war jetzt auch wieder so das Schöne daran, dass man einfach raus konnte und sich eine Welt erschaffen konnte.
Und jetzt haben Sie quasi Ihren eigenen Comic, in den Sie abtauchen können. Ist auch mal eine neue Erfahrung, nehme ich an.
Ja, wobei mit so eigenen Sachen ist das so, das guckt man sich dann hinterher gar nicht mehr so gerne an. Das traut man sich irgendwie gar nicht mehr so.
Dafür gucken wir es uns an.
Okay, vielen Dank.
Thomas Jährige, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und die Graphic Novel RRWB Räterepublik West-Berlin ist im Berlin Story Verlag erschienen und kostet 29,95 Euro. Wenn Literaturkritiker selbst Romane schreiben, dann werden sie oft besonders streng beurteilt. Schließlich haben sie ja vorher auch oft selber ganz ordentlich ausgeteilt. Der in England geborene Autor und Literaturkritiker James Wood, von dem das schöne Buch Die Kunst des Erzählens stammt, hat bereits 2 Romane veröffentlicht und der 2. ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Upstate heißt er und Maike Fässmann hat das Buch gelesen. Frau Fässmann, was erzählt denn James Wood? Worum geht's in diesem Upstate?
Upstate ist eigentlich eine recht einfache Familiengeschichte, aber natürlich auch eine sehr typische Familiengeschichte. Der Mann, die Hauptfigur Alan Crary, ist ein 68-jähriger Immobilienentwickler und hat 2 Töchter. Die ältere ist 40. Die Frau hatte ihn verlassen, also er war der Verlassene und hat die Töchter alleine aufgezogen. Und jetzt kommt die Hiobsbotschaft, dass es der älteren Tochter wieder schlecht geht. Und man muss vermuten, es ist eine Depression. Ihr Lebensgefährte hat geschrieben und er weiß gar nicht, wie die Tochter lebt. Die lebt in Staaten, eher in Newcastle in Nordengland und entschließt sich dann doch, er reist da mal hin. Und dann reist er mit der jüngeren Tochter dorthin und schaut mal, wie bei ihr das aussieht. Und daraus entsteht so eine Art britisch-amerikanische Road Novel, Entdeckung eines anderen Landes, Ähnlichkeiten aufsuchen. Der Autor selber ist ja Brite und hat zunächst für den Guardian geschrieben und lebt jetzt in Cambridge und ist Professor in Harvard. Ist verheiratet mit Claire Misoud, einer kanadisch-französischen Schriftstellerin und hat also praktisch seinen Lebensschwerpunkt nach Amerika verlegt und beobachtet natürlich dann die Differenzen. Und das ist ein ganz schönes Muster für die Beobachtungen insgesamt und für das, was er dann in dieser Familiengeschichte auch nach oben befördert.
Heißt das, dass es vor allem um diese Interaktion oder um die Beobachtung zwischen Vater und Sohn geht, dass also so eine Art psychologisches Kammerspiel ist, in dem dann aber große Fragen des Lebens erörtert werden? Oder gibt es auch sowas wie eine Handlung dann
also
weiter?
Das Schöne ist eigentlich, also Vater und 2 Töchter und die Dinge entstehen eigentlich in den kleinen Dialogen. Also es ist kein Diskursroman, in dem die Dinge groß diskutiert werden, sondern in den Momenten, wo zum Beispiel der Vater mit der jüngeren Tochter mit dem Zug vom Flughafen Upstate fährt. Upstate heißt ja der Roman, also der Norden von des Staates New York. Und jeder, der mal in der Gegend war oder einer dieser amerikanischen Romane gelesen hat, weiß, dass das ein klassischer Topos ist. Die Zugfahrt den Hudson entlang und das nützt er natürlich aus und das macht er eben auch sehr schön, fast kammerspielartig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber eben in Amerika die Landschaft auch da. Und das heißt, der Vater sitzt mit der jüngeren Tochter im Zug und sie können sich erstmal erzählen, was in der letzten Zeit passiert ist. Und wir Leser bekommen einen Eindruck davon, wie es in dieser Familie so abgeht. Und natürlich ist die jüngere Schwester langsam etwas davon genervt, dass ihre große Schwester immer diejenige ist, die alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und dass sie dann anrücken soll und die Feuerwehr machen soll. Also sie selbst ist Musiker, Musikmanagerin und die Schwester ist eben Philosophieprofessorin.
Aber es geht offenbar ja schon dann um so die großen Fragen, wenn, was sie da so anspielen innerhalb der Familie. Wer wird bevorzugt oder was macht Krankheit mit einem oder wie gehen Eltern mit Kindern um? Ist das so?
Also es geht auf jeden Fall um das Faszinosum Familie, die unglaubliche Macht. Also wenn in der Familie was passiert und man hat irgendwie einen emotionalen Kontakt, dann ist man sofort alarmiert und reagiert. Und die Positionen in der Familie sind ja auch doch immer so, dass sie sich noch nie ohne einander denken lassen. So wie die Schwester, die jüngere Schwester dann sagt, ich habe satt, immer die Feuerwehr zu sein für meine große Schwester, sagt der Mann auch irgendwann, der Vater, wisst ihr Mädels, ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mit komplizierten Frauen. Schon seine Großmutter war depressiv und manchmal bin ich es müde, immer denjenigen darzustellen, der glücklich ist. Das ist die große Frage nach dem Glück. Ist Glück eine Übung? Liegt es an dem Charakter? Vererbt sich Unglück? Vererbt sich Depressivität? Und natürlich auch eine Aufstiegsgeschichte und die Angst vor dem Abstieg. Spielt 2007 die Romanhandlung und der Vater kommt aus einer Familie, Großvater war noch Bergarbeiter, der Vater dann Schiffsbauer und er hat also den Aufstieg geschafft, so weit, dass er sagt, seine Töchter müssen sich überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen, in welcher Position sie jetzt sind. Und er erlebt diese Abstiegsängste noch.
Wie erzählt James Wood denn diese Geschichte? Sie haben ja schon gesagt, dass er so ein Motiv aufgegriffen hat, das sehr ein Topos eben in der amerikanischen Literatur ist. Merkt man auch sonst, dass er eben ein wirklich versierter Kenner der amerikanischen Literatur ist oder findet er so einen ganz eigenen Ton?
Also wenn man die Kunst des Erzählens kennt, sein wirklich großes Buch über den modernen Roman, hat man richtig Spaß dran zu entdecken, was er alles davon verwendet. Also er hat natürlich die viktorianischen Romane dafür studiert, George Eliot und Charles Dickens, die Amerikaner, ich denke an Thomas Wolfe von Zeit und Fluss, wenn ich diese Hudsonfahrt da sehe. Und gleichzeitig ist er ein großer Verehrer von Flaubert als Begründer des modernen Romans. Und man sieht eben, also gerade jetzt, wenn wir diese Szene nehmen im Zug, es geht eben sehr leicht, in dem Zug so eine Intimität herzustellen. Einer steht auf und holt was zum Trinken, dann kann die Tochter ihren Vater beobachten, wie er läuft und sich währenddessen was alleine überlegen. Dann kommt er zurück, sie sieht, wie er einen Kaffee gebraucht und all diese Dinge oder sowas wie Details, wie wichtig die Details von modernen Romanen sind. Als sie dort ankommen bei der Elternschwester, sie wissen, sie ist die Treppe heruntergestürzt, sie hat sich vielleicht sogar selbst runtergestürzt. Und das Erste, was sie wahrnehmen, dass sie einen tannengrünen Gipsverband hat und fragen sich, warum hat das denn niemand erzählt? Natürlich erzählt man nicht die Farbe des Gipsverbands, aber das ist, was im Kopf des Lesers dann bleibt als Anschauungsgegenstand.
Michael Fessmann über den neuen Roman des britischen Literaturkritikers James Wood, Upstate, aus dem Englischen übersetzt von Tanja Handels, erschien beim Rowohlt Verlag für 22 Euro. Seit die schwedische Akademie bekannt gegeben hat, wer in diesem Jahr den Literaturnobelpreis erhalten wird, reißen die Diskussionen und Debatten um den österreichischen Schriftsteller Peter Handke und seine umstrittene pro-serbische Haltung nicht ab. Die Entscheidung der Akademie, Handkes Wortmeldungen werden heftig kritisiert, seine Verteidiger und der Autor selbst sprechen von einem Tribunal. Bei mir ist jetzt der Literaturkritiker Helmut Böttiger. Herr Böttiger, ist denn dieser Begriff überhaupt gerechtfertigt und passend? Ist das tatsächlich ein Tribunal, was sich da in den Medien abspielt?
Ja, irgendwie kann man das alles schon gar nicht mehr hören. Jeden Tag gibt es eine neue Aufregung, Peter Handke. Also das Wort Tribunal, also man kann das schon assoziieren, weil es ist vollkommen klar, Handke gilt als Angeklagter. Und es gibt Richter, die mit moralischer Empörung auf etwas zeigen und etwas aus seinem Werk herauspicken, ihn auf einen Punkt festnageln. Und er ist auf der Anklagebank und Das ist ja angesichts dessen, dass er den Nobelpreis für Literatur bekommen hat, schon eine merkwürdige Entwicklung, weil man müsste erwarten, man spricht dann über Literatur, man überlegt sich, was ist das für ein Autor, was hat er geschrieben, hat er das verdient durch sein literarisches Werk, darauf kommt es ja letztlich an. Und das literarische Werk ist äußerst umfangreich. Er war ja ein Kultautor in den 70er Jahren. Er hat im Grunde die deutsche Popliteratur mit erfunden Ende der 60er Jahre. Er war ein Bestsellerautor und hat eine interessante Wendung zu einer Art von romantischer Poesie genommen. Also es gibt über dieses Werk sehr viel zu sagen. Und es gibt aber eine Mediendebatte, die ihn auf einen Punkt festnagelt, ohne das literarisch zu verorten und in seinem Werk zu verorten. Das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Und für jemanden, der sein Werk so gut kennt wie Sie, natürlich auch ärgerlich. Fallen Ihnen denn noch andere, was für andere Beispiele gibt es denn noch, wo wir das aus der jüngeren Literaturgeschichte so ähnlich erlebt haben?
Ja, mich hat das erinnert, muss ich zugeben, an Debatten über Christa Wolf oder Günter Grass. Christa Wolf 1990 ist ein ähnlicher Fall, weil Christa Wolf war sehr berühmt. Sie war ja eine Kultautorin dann in den 80er Jahren. Die Cassandra-Vorlesungen in Frankfurt am Main Anfang der 80er Jahre, da lief sie wie eine Schamanin fast durch die Reihen, wurde wie eine Göttin verehrt. Das Bundesdeutsche Feuilleton hat sie hochgejubelt in einer Form, die über das literarische Maß weit hinausgeht. Und 1990 gab es dann plötzlich einen abrupten Wechsel. Plötzlich war sie eine Staatsdichterin der DDR und man war für Gesinnungsessen Ästhetik vor. Also kaum haben sich die politischen Rahmenbedingungen geändert, wird auf diese Autorin, die man so hoch gehalten hat, eingeprügelt. Und dass sie eine Staatsdichterin der DDR war, ist natürlich absolut lächerlich, wenn man das im historischen Abstand sieht. Sie ist eine wirklich sehr redliche Person, die immer sehr voller Selbstzweifel über ihre Haltung dem Staat, der Gesellschaft gegenüber reflektiert hat. Oder ein anderes Beispiel ist Günter Grass. Wenn man da jetzt drauf zurückblickt, 2006, diese Hysterie um seine Waffen-SS-Mitgliedschaft, also als 16-Jähriger gegen Ende des Krieges zur Waffen-SS ging, bei jedem anderen hätte man gesagt, okay, als 16-Jähriger überblickt man das nicht so. Und vor allem ist Grass im Gegensatz zu vielen anderen nach 1945 von Anfang an dezidiert antifaschistisch aufgetreten, hat einen großen Anteil an dem Demokratisierungsprozess der Bundesrepublik. Und das hat etwas doch von einer gewissen Heuchelei, mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Ach, er hätte das früher öffentlich bekannt machen müssen. Er hat sich gesellschaftspolitisch sehr engagiert. Und das war, glaube ich, eher das Problem. Man meinte diesen moralischen Zeigefinger von Günter Grass, seine sozialdemokratische Leitartikelei, da kann man drüber streiten. Aber dass man ihn dann moralisch an den Pranger stellen will und so einen Punkt herausgibt, das ist auch etwas Vergleichbares. Und das ist merkwürdig, dass bei Schriftstellern oft so eine moralische Empörung dann kommt.
Aber das, Sie haben es ja jetzt schon gesagt, bei den beiden genannten, bei Christa Wolf und Günter Grass, war ja auch so ein bisschen eben das Problem, dass sie auch selbst, ihr Selbstbild auch so sich als moralisch gut dargestellt hat. Das ist ja bei Peter Handke eigentlich nicht so, weil das ist doch ein bisschen ein anderer Fall, oder?
Da gibt es natürlich einen Unterschied, aber dieses moralische Selbstbild, das wurde den Autoren, so Christa Wolf, Günter Grass, eher auferlegt. Das ist ja eine spezielle deutsche Entwicklung, das hat kaum einen Vergleich, dass die deutschen Schriftsteller in den 50er, 60er Jahren zu einer moralischen Instanz gemacht wurden, gesellschaftspolitisch. Also die Schriftsteller haben in der Bundesrepublik die Fragen gestellt, die in der Politik nicht gestellt wurden, nach der Aufarbeitung der Nazi-Diktatur, nach der Rolle der Väter, was da eigentlich passiert ist, war ja eine allgemeine Verdrängung und die Schriftsteller sprachen das aus. Bei Christa Wolf in der DDR war es ähnlich, sie wurde zu einer moralischen Instanz gemacht, es ist eine Rolle, die ihr gar nicht so richtig recht war, aber sie hat es dann natürlich auch als Auftrag empfunden, natürlich als berühmte Schriftstellerin dann auch angenommen und diese Rolle der moralischen Instanz, das kann eben leicht kippen. Und bei Peter Handke ist es ein bisschen anders. Da geht es darum, dass er eben wie die anderen auch ein berühmter Schriftsteller ist. Und es gehört zu einer gewissen Skandalisierungslust an den Medien, einen berühmten Schriftsteller auch mal vom Sockel zu holen. Und da spielt eine Rolle, dass Handke das Idol einer bestimmten Generation ist, der 70er Jahre, der Pop-Generation der 70er Jahre. Und es wachsen natürlich Jüngere nach, die sich an so einem Sockeln, an so einem Denkmal stören. Also auch da gibt es etwas, was über das konkretische literarische Werk ganz hinausgeht. Darüber spricht man gar nicht, sondern man spricht über die Rolle, über Medieninszenierungen und die eigenen Möglichkeiten, sich zu profilieren.
Und darüber, dass er jetzt auch eben diese Position mal eingenommen hat und sich jetzt eben ja, standhaft weigert, sich da quasi von zu distanzieren, oder? Das stachelt das Ganze doch noch an.
Das ist auch eine merkwürdige Geschichte. Handke ist eine schwierige Person, das ist ohne Zweifel der Fall. Er neigt zum Jähzorn, aber man muss sich anschauen, worum es da eigentlich geht. Er selber sagt immer, seine Haltung zu Jugoslawien ist eine literarische und es geht um einen literarischen Text. Seine Interviews oder was da sonst noch mitzitiert wird, da gibt es eine Gemengelage, die man genau anschauen muss. Also diese Interviews, auch so dubiose serbische Medien, das ist ein eigenes Kapitel. Man müsste das erstmal gegenchecken, was da eigentlich genau stattfand. Und sein literarisches Werk, diese literarische Reportage aus Serbien, diese winterliche Reise. Es ist vollkommen klar, dass es sich um eine Märchenerzählung handelt, die in seinem literarischen Werk angelegt ist. Jugoslawien war eine Kindheitslandschaft für ihn, eine Sehnsuchtslandschaft. Seine slowenische Mutter lebte eben an der Grenze zu Jugoslawien. Für den jungen Handke war dieses Jugoslawien eine Art Verheißung. Und die Zerstörung Jugoslawiens, das ist etwas, was ihn umgetrieben hat, was eigentlich auch einen Kindheitstraum, eine Sehnsuchtslandschaft, eine romantische Besetzung zerstört. Und da, diese Zerstörung Jugoslawiens, da hat er sehr allergisch drauf reagiert. Noch dazu, weil im Westen da sofort unterschieden wurde. Die Kroaten waren die Guten, die Serben waren die Bösen. Und er hat sich dann in etwas hineingesteigert, also die Serben als die Widerständigen, die Verkannten stilisiert hat. Darüber kann man streiten. Das ist eine Art von romantischer Literaturauffassung. Und es gibt einen Dialog von Peter Handke in dem Drehbuch zu dem Film Falsche Bewegung von Wim Wenders. Da sagt eine Person, ach, wenn nur das Politische und das Poetische eins sein könnten. Und der andere antwortet, das wäre das Ende der Sehnsucht und das Ende der Welt. Und um diese Form von Sehnsucht geht es. Und diese Anknüpfung, dieses Sehnsuchtsbegriff, das gab es zum ersten Mal in der deutschen Romantik. Man kann darüber sehr streiten, da kann man wirklich spannende Diskussionen führen, aber dass Handke irgendwie ein Diktatorenverherrlicher sei oder ein Genozidleugner, das ist natürlich vollkommen absurd. Man müsste die literarischen Texte genau anschauen und darüber kann man auch wirklich diskutieren.
Und das wäre auch eine Alternative zu dem, was eben auch mit Christa Wolf, die ja daran fast zerbrochen ist, geschehen ist, oder? Was würden Sie vorschlagen, wie man anders damit umgehen kann?
Man sollte sich mit den literarischen Texten befassen. Man sollte auch, wenn man über Handke spricht, muss man natürlich auch seine berühmten Texte kennen. Wer Wunschloses Unglück von Anfang der 70er Jahre gelesen hat, weiß, das ist ein sehr sensibler Autor, dann alles andere ist als ein Nationalist oder ein politisch Verrückter. Die Texte lesen, auch bei Christa Wolf, selbst bei Günter Grass, wäre das Zentrale. Und dieses Aufspießen eines politischen Diskurses, um einen Autor damit dann vollkommen in ein bestimmtes Licht zu rücken, das mit seiner Literatur kaum mehr etwas zu tun hat, das ist schon ein Medienspektakel, das von der Literatur wegführt.
Helmut Böttiger, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq ist für manche ein hellsichtiges Genie, für die anderen ein frauenfeindlicher Provokateur. Aber womöglich verwechseln ja manche Kritiker da auch nur den Autor mit seinen Figuren, die manchmal sogar so heißen wie er selbst. Jetzt kann man sein Werk nochmal anders entdecken in einer Houellebecq-Hörspielbox, die Tobias Wenzel vorstellt.
Ein depressiver, kettenrauchender Informatiker analysiert seine französischen Landsleute. In Michel Houellebecqs Debütroman Ausweitung der Kampfzone von 1994.
In Wahrheit kann nichts die immer häufigere Wiederkehr jener Augenblicke verhindern, in denen ihre absolute Einsamkeit, das Gefühl einer universellen Leere und ihre Ahnung, dass ihre Existenz auf ein schmerzhaftes und endgültiges Desaster zuläuft, sie in einen Zustand echten Leidens stürzen.
Silvester Groth interpretiert in Martin Zükers Hörspielfassung glaubhaft den Ich-Erzähler. Dessen ernüchternder Blick auf die Spezies Mensch und den vermeintlichen Verlust der romantischen Liebe in der Moderne zieht sich durch das fiktionale Gesamtwerk Welbecks.
Ich habe Ann 1981 kennengelernt. Sie war nicht besonders hübsch, aber ich hatte die Nase voll vom Wichsen.
Erzählt der sexsüchtige Bruno in Elementarteilchen, dem experimentierfreudigen Hörspiel von Leonhard Koppelmann. Mit seinem Halbbruder Michel hat Bruno nur die Mutter gemein, die viel zu beschäftigt mit sich und ihren Affären war, um ihren Söhnen Liebe zu geben. Michel, dem Michael Tregor seine Stimme leiht, ist ein erfolgreicher Molekularbiologe.
Unsere individualistische Gesellschaft aber potenziert die Begierde und erschwert umgekehrt proportional deren Befriedigung. Darin besteht die Ursache und der Fortbestand des Wettbewerbs. Der Wettbewerb wiederum sorgt für die weitere Zunahme der Begierde, die sich schließlich ausbreitet und das Leben der Menschen vollends verzehrt.
Nachdem er seine große Liebe verloren hat, widmet sich Michel ganz seiner Arbeit und forscht an den Grundlagen für eine eugenische Reproduktionsmedizin. Das Ziel, der seiner Individualität beraubte, unsterbliche, geschlechtlose Mensch, der sich durch das Klonen vermehrt. Willkommen in der schönen neuen Welt. Ist das Provokation, Satire oder gar nihilistische Utopie? Vermutlich alles zugleich, genauso wie die Idee im Roman Plattform, Sextourismus offiziell in Ferienanlagen zu integrieren. Eine dieser unmoralischen Anlagen in Thailand wird dann aber Ziel eines von Islamisten verübten Attentats. Und wieder verliert die männliche Hauptfigur ihre Liebe.
Ich stürzte mich auf sie, nahm sie in die Arme. Meine linke Hand war blutüberströmt. Valerie musste am Hals oder an der Brust getroffen worden sein.
Michel Houellebecq, das macht die Hörspielbox deutlich, hat oft ein fast schon prophetisches Gespür für Veränderungen in der modernen Gesellschaft. In seinem Roman Unterwerfung, erschienen am Tag des Anschlags auf Charlie Hebdo, zeichnet er ein Frankreich der nahen Zukunft. Um die Rechtspopulisten zu verhindern, gehen die demokratischen Parteien ein neues Bündnis ein. Die Folge: ein muslimischer Präsident und die Islamisierung Frankreichs. Der Literaturwissenschaftler François, interpretiert von Samuel Weiss, droht zum Wendehals zu werden, findet Gefallen an der eingeführten Polygamie.
Die muslimischen Frauen sind ergeben und gefügig, sodass es in der Regel gelingen sollte, zumindest passable Hausfrauen aus ihnen zu machen.
Das ist natürlich frauenfeindlich und klischeebehaftet, allerdings Rollenprosa. Richtig ist aber, dass Houellebecqs Sprache in seinen Romanen allzu gewöhnlich klingt und ihr das Herausragende seiner Provokationen fehlt. Das fällt jedoch in diesen ausnahmslos originell inszenierten Hörspielen weniger auf. Sie bieten einen perfekten Einstieg in den Kosmos dieses Autors.
Tobias Wenzel stellte die Houellebecq-Hörspielbox vor. 7 CDs hat der Audioverlag herausgebracht zum Preis von 24,99 Euro.